Ja, ich freue mich mal wieder hier bei euch zu sein. Ich habe festgestellt, als ich so hier diesen Dienst ins Auge gefasst habe, dass das jetzt ziemlich genau 25 Jahre her sind, dass ich erstmal hier gepredigt habe. Im August vor 25 Jahren bin ich jetzt zum ersten Mal bei euch aufgetaucht. Sind alle ein bisschen reifer geworden in der Zeit, haben uns weiterentwickelt. Ja, ich möchte euch heute Morgen einladen, über ein Gleichnis nachzudenken, das Jesus ja, weitergegeben hat und das dann auch im Wort Gottes festgehalten worden ist. Es ist ein Bibeltext aus Lukas 19. Wir lesen die Verse 11 bis 27. Während sie aber dies hörten, was hörten sie? Sie hörten, dass Jesus dem Zachäus zusagt: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Während also die da im Haus des Zachäus zusammen waren, seine Familie, seine Gäste, die Jünger Jesu, während sie also dies hörten, fügte Jesus noch ein Gleichnis hinzu, weil er nahe bei Jerusalem war. Und sie meinten, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen sollte. Er sprach nun: Ein hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Er berief aber 10 seiner Knechte und gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen: Handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen: Wir wollen nicht, dass dieser über uns König sei. Und es geschah, als er zurückkam, nachdem er das Reich empfangen hatte, da sagte er, man solle diese Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, zu ihm rufen, damit er erfahre, was ein jeder erhandelt habe. Der erste aber kam herbei und sagte: Herr, dein Pfund hat 10 Pfunde hinzugewonnen. Und er sprach zu ihm: Recht so, du guter Knecht. Weil du dem Geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Und der zweite kam und sagte: Herr, dein Pfund hat 5 Pfunde eingetragen. Er sprach aber auch zu diesem: Und du? Sei über 5 Städte. Und der andere kam und sagte: Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich in einem Schweißtuch verwahrt hielt. Denn ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst, was du nicht hingelegt, und du erntest, was du nicht gesät hast. Er spricht zu ihm: Aus deinem Munde werde ich dich richten, du böser Knecht. Du wusstest, dass ich ein strenger Mann bin, der ich nehme, was ich nicht hingelegt und ernte, was ich nicht gesät habe? Und warum hast du mein Geld nicht auf eine Bank gegeben? Und wenn ich kam, hätte ich es mit Zinsen eingefahren? Und er sprach zu den Dabeistehenden: Nehmt das Pfund von ihm und gebt es dem, der die 10 Pfunde hat. Und sie sprachen zu ihm: Herr, er hat ja schon 10 Pfunde. Ich sage euch, jedem, der da hat, wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie König würde, bringt her und erschlagt sie von mir. Das Ziel des Gleichnisses steht ja gleich am Anfang. Warum, mit welcher Absicht erzählt der Herr Jesus Christus den Leuten, die ihm zuhören, dieses Gleichnis? Sie meinten, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen wollte. Und diese falschen Erwartungen, welche da in ihn gestellt wurden, denen wollte er entgegentreten. Wie erfolgreich das war, ist mir so eingefallen, das sieht man dann, wenn man Jesus auf dem Weg unterwegs sieht mit den Emmaus-Jüngern. Da ist nicht viel von hängen geblieben. Die sind auch nach seinem Tod immer noch nur mit dem einen beschäftigt. Unsere Erwartungen, die wir an Jesus hatten, die sind gar nicht erfüllt worden. Davon sind sie völlig umgetrieben. Also falsche Erwartungen, die an Jesus gestellt werden, denen will er hier entgegentreten. Und auch Jesus erlebt in seinem Dienst, auch an seinen Jüngern, dass es gar nicht so einfach, dass das, was er da weitergibt, dann auch wirklich aufgenommen und umgesetzt wird. Aber Jesus ist sehr geduldig und er erklärt das auch gerne noch zwei und drei und viermal. Ich denke, dass diese Erfahrung haben wir alle auch in unserem Leben mit Jesus gemacht, dass er unendlich geduldig ist und sehr viel Langmut mit uns aufbringt. Schauen wir uns einmal die Personen an, die in diesem Gleichnis vorkommen. Da ist zum einen dieser hochgeborene Mann, da sind zum zweiten die Bürger seines Landes und zum dritten die Knechte. Der hochgeborene Mann, von ihm heißt es, er zieht in ein fernes Land, um ein Reich, eine Königsherrschaft zu empfangen und um wiederzukommen. Ich denke, es ist nicht schwer, in diesem Mann unseren Herrn Jesus Christus wiederzuerkennen. Es steht ja am Anfang, darum geht es ja eigentlich. Dass Jesus das deutlich machen will, das Reich Gottes wird jetzt hier nicht so gleich erscheinen, wie er das vorstellt, sondern ganz im Gegenteil. Ich ziehe in ein fernes Land und ich werde dann irgendwann wiederkommen. Jesus Christus ist ja der Hochgeborene, der auf einzigartige Weise gezeugt wurde. Wir haben den Vers heute Morgen gelesen aus Johannes 1. Und er empfängt jetzt die Königswürde von seinem Vater und wird dann wiederkommen und dann halt auch sein Reich aufrichten als König, aber auch eben als Richter. Und für die Zeit seiner Abwesenheit vertraut er seinen Knechten etwas an. Und er beauftragt sie, mit diesem Anvertrauten zu handeln. Das heißt, Jesus übergibt seinen Knechten Verantwortung. Das heißt, er traut ihnen auch was zu. Er gibt ihnen sozusagen einen Vertrauensvorschuss. Und dann kehrt er irgendwann zurück. Und man merkt, er ist sehr interessiert zu erfahren, was haben denn die Knechte eigentlich damit gemacht, mit dem, was ich ihnen anvertraut habe. Was ist daraus eigentlich geworden? Und wir lesen, dass er sich freut, diejenigen, die im geringsten treu sind, dann auch zu belohnen. Im geringsten sind sie treu. Also es geht hier nicht um Leute, die irgendwie was Besonderes geleistet haben auf der Erde, die vielleicht große Betrachtungen geschrieben haben oder Bücher oder die irgendwas Besonderes geschafft haben, wo alle drauf blicken und schauen und sagen, meine Güte, so werde ich nie. Nein, es geht hier darum, Jesus sagt, hier diesem ersten Knecht, weil du im geringsten treu warst. Deshalb bekommst du die Belohnung. Und die bekommen die wird auch erst nach der Rückkehr hier vermittelt. Petrus haben wir vor gerade uns daran erinnert, Petrus hat zwar erlebt, dass er sofort einen großen Fang gemacht hat, als er auf Jesu Wort gehört hat. Aber grundsätzlich, diese Belohnung, von der Jesus hier spricht, die gibt es bei seiner Rückkehr. Also müssen wir uns hier nicht selber unter Erfolgsdruck setzen. Ne? Denn die Belohnung gibt es, wenn er wiederkommt. Aber er ist halt ein gerechter Richter und er tadelt auch den Knecht, der nichts mit dem Anvertrauten getan hat. Die Möglichkeiten, mit welchen er ausgestattet ist, hat er nicht genutzt. Und er überrascht dann die bei seinem Gerichts, die dabei stehenden, auch wieder mit seinem Handeln. Dass er dann den, der sowieso schon am meisten hat, noch mehr schenkt. Klar, widerspricht ja auch unserem Denken. Nicht? Wer schon viel hat, der muss ja nicht noch mehr haben. Der soll lieber den anderen was abgeben. Ne? Vielleicht haben die auch so gedacht. Und Jesus sagt, ich sage euch, wer hat, dem wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst das, was er zu haben glaubt, weggenommen werden. Ja, und am Ende wird auch deutlich, Jesus vernichtet seine Feinde. Das ist wieder sehr überraschend. Das finden wir ja gar nicht nett, was hier steht. Nicht? Bringt sie her und erschlacht sie von mir. Da möchte man eigentlich gar nicht dabei sein. Das soll man uns auch gar nicht vorstellen, was da passiert. Wir fänden es eigentlich nicht schlecht, wenn Jesus etwas differenzierter da mit seinen Bürgern umgehen würde und sagen, ah, es gibt ja auch welche dabei, die haben sich viel Mühe gegeben. Aber es wird hier deutlich, das ist eine Botschaft, jedenfalls auch dieses Gleichnisses. Alle, die nicht wollen, dass Jesus über sie König ist, für die gibt es keine Perspektive. Es gibt ja Menschen, die Hoffnung haben, irgendwann kommt er mit Gott klar. Ich weiß nicht, ob Jesus dafür wirklich Raum lässt, wenn man mal dieses Gleichnis ernst nimmt. Kommen wir kurz zu den Bürgern seines Reiches. Von ihnen wird gesagt, in Vers 14, sie hassten ihn. Von ihnen wird gesagt, sie lassen ihm das auch ausrichten während seiner Abwesenheit. Sie schicken also extra eine Delegation los. Wir wollen nicht, dass du wiederkommst. Jedenfalls, was hier deutlich wird, irgendwie kommt das bei Jesus an, dass die Bürger seines Reiches ihn ablehnen. Und als er wiederkommt, erleben sie, sie sind seine Feinde. Die wird sicherlich manche geben, die nicht überrascht sind, wenn sie vor Jesus stehen, dass er sie als seine Feinde ansieht. Das ist klar. Wir haben ja für auch im Gebet gerade an die Situation vieler Glaubensgeschwister gedacht, die verfolgt werden, weil sie vor Jesus stehen. Und die, die sie verfolgen, die sind nicht überrascht, wenn Jesus am Ende sagt, ihr wart meine Feinde. Sie wird ihnen sofort klar, wenn sie vor Jesus stehen, dass er sie nicht anders sehen kann. Aber es gibt ja, ich denke so an den, ja, so an die Situation so in unserer postchristlichen Gesellschaft, an den Zeitgeist, der bei uns ist, der ist ja oft so, dass man sagt, naja, Jesus war ja nichts Schlechtes, aber er hat ja gute Absichten gehabt. Na? Also, wenn man das bedenkt, wie er seine Leute auffordert, einander zu lieben, wie er sogar auffordert, Feinde zu lieben, also das ist eine Botschaft. Da muss Frieden herrschen, das ist klar, wenn man sich so, wenn man dem wirklich nachgeht, auch dass er gewaltlos war, das findet allgemeine Anerkennung, gerade in unserer Gesellschaft. Und dann erstmal seine Hinwendung zu den Armen und Entrechteten, zu denen, die sich selber nicht helfen können. An all diesen Dingen gehen auch in unserer Gesellschaft viel mit. Aber an seinem Absolutheitsanspruch. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. An diesem Anspruch, da scheiden sich die Geister. Viele wollen ihm eben nicht wirklich die Herrschaft geben. Sie wollen ihre eigenen Herren bleiben. und erleben sich auf einmal am Ende im Kreis seiner Feinde. Sie wollen ihre eigenen Herren bleiben und sich ihm nicht unterstellen. Was natürlich Fazit ist dabei, die Knechte, die leben und handeln in einem recht unwirtlichen Umfeld. Also denn der, für den sie arbeiten, der wird bei den Bürgern des Landes nicht als Herr und König anerkannt. Aber kommen wir zu seinen Knechten. Wir erfahren nichts darüber, nach welchem Prinzip Jesus diese Knechte ausgewählt hat. Was wir aber erfahren ist, alle Knechte empfangen das Gleiche. Jeder ein Pfund. Damals waren das, wenn ich das richtig weiß, 3 Monatsgehälter. Das ist ein Pfund. Also es ist schon bemerkenswert, aber ist überschaubar. Jeder empfängt das Gleiche. Also keiner ist mit diesem überfordert, mit dem, was er da anvertraut bekommt. Ich habe mich aber gefragt, was ist das denn eigentlich, was alle Knechte in gleicher Weise empfangen? Ich denke, wenn ihr darüber nachdenkt, fällt euch manches spontan ein. Nicht? Alle haben das Heil in Christus. Alle haben ewiges Leben. Alle haben eine Verbindung zu Christus, also alle haben die Möglichkeit, mit ihm im Gespräch zu sein, ihm zu begegnen, im Gebet, im Lob, Preis, in Anbetung. Alle sind in seine Gemeinde eingebunden, haben dort als Glieder seines Leibes auch eine Funktion. Es gibt kein Glied, das sinnlos ist. Jedes Glied hat seine Funktion. Jeder kann das auch bezeugen, hat das Vorrecht zu sagen, ja, ich folge Jesus nach, ich gehöre zu ihm. Und jeder empfängt den Heiligen Geist und kann so umgestaltet, verändert werden in das Bild Christi. Jeder hat, das war heute Morgen ja sehr lebendig für uns, jeder hat das Wort Gottes, an dem er sich orientieren kann, das ihn aufbaut, das ihn Mut macht, das vielleicht auch mal korrigiert. Also das sind so Dinge, wo man sagen kann, das hat jeder Knecht in gleicher Weise, jeder, der Jesus nachfolgt. Und dann werden alle, also wenn der König wiederkommt, wenn Jesus wiederkommt, sind alle aufgefordert zu berichten über das, was aus dem Anvertrauten geworden ist. Also es geht hier nicht um die Nutzung der natürlichen Begabungen, ob jemand seine künstlerischen Fähigkeiten auch wirklich entfaltet hat, ob er seine Kreativität, die angelegt ist in ihm, dann auch, der auch Ausdruck verliehen hat. Es geht da nicht darum, ob jemand sein sportliches Talent entwickelt hat und irgendwann zu Spitzenleistung gekommen sind, ist das. Und um solche Dinge geht es an nicht. Es geht überhaupt um nichts Spektakuläres oder Sensationelles oder besonders Auffälliges. Das wird so an der Art und Weise deutlich, wie die Knechte da so vor ihm treten. Die ersten zwei kommen und berichten, dein Pfund hat hinzugewonnen, dein Pfund hat eingetragen. Also ich finde das schon interessant, was Jesus hier als für berichtenswert hält, wenn er sagt, wie treten die vor mich? Sie reden jetzt nicht davon, was sie geleistet haben, was sie gemacht haben, was sie geschafft haben. Sie sagen einfach, dein Pfund hat eingetragen. So als wenn sie selbst gar nicht dabei. Wir spüren etwas davon. Ihnen ist klar, alle Ehre gebührt dem König. Alle Ehre König Jesus. Aber trotzdem sind sie allerdings in der Lage, das Ergebnis genau zu beziffern. Was hat dein Pfund eingebracht? Also dazu sind sie schon in der Lage, zu sagen, dein Pfund hat das und das eingebracht. Dann erscheint der dritte Knecht. Ja, dem ist schon klar, was jetzt auch hinzukommt, das spürt man. Wir würden eigentlich sagen, er hat gar nichts zu berichten. Nicht? Er bringt jetzt das Pfund zurück. Spannend finde ich es. Der hat, bringt seine Leistung zurück. Die anderen reden nicht von ihrem Einsatz, von ihrer Leistung, wie sie sich abgemüht haben, der einfach deinen Fund hat eingebracht. Und er sagt, ich habe aufgepasst. Können wir in Vers 20 lesen. Ich habe deinen Fund in einem Schweißtuch verwahrt. Der hat was vorzubringen, wenn man so will. Der kann seine Leistung genau erklären und schildern. Aber er ist natürlich darüber im Klaren, dass das eigentlich nichts ist, was man wirklich vorweisen kann. Und deshalb fängt er an, obwohl ihn eigentlich niemand gefragt hat, sein Verhalten zu begründen. Und diese Erklärung seines Verhaltens, warum er sich so verhalten hat, wie es nun mal gelaufen ist in seinem Leben, die entwickeln sich von Entschuldigungen. Ich hatte halt Angst vor dir und du weißt ja, Angst lähmt und Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und von daher war ich sehr gehemmt über Unterstellungen. Du bist ein strenger Mann. Du lässt dir von niemandem was vormachen und wehe, wenn mal was schief geht, also du bist ein strenger Mann, ein strenger Herr. Und entwickelt sich dann von Entschuldigungen über Anstellungen, über Unterstellungen zu Anklagen. Du nimmst, was dir nicht gehört und erntest, wo du nicht gesät hast. Boom. Angriff ist die beste Verteidigung. Und das zeigt sich auch hier. Es gibt also manche Mechanismen, die Menschen haben. Die Bibel berichtet von dem Sündenfall. Da gibt es den Mechanismus, dass man die Schuld immer woanders hin verschiebt, bis nachher die Schlange schuld ist. Und hier gibt es den Mechanismus, Angriff ist die beste Verteidigung. Und ich erkläre mal gleich, warum ich mich so verhalten habe, wie ich mich verhalten habe. Das ist ja im Leben oft so, manche hat das ja auch erfahren, da wo Leute auf einmal Erklärungen abgeben, wo sie überhaupt nicht nachgefragt sind. Das ist mein Indiz dafür, die haben irgendwie ein schlechtes Gewissen an dieser Stelle. Da wollte gar keiner wissen, aber die erläutern trotzdem was. Ne? Und so geht es hier diesem Mann auch, diesem dritten Knecht, von dem Jesus berichtet. Und wir erleben das Bewusstsein des eigenen Fehlverhaltens erweist sich als Nährboden für bösartige Unterstellungen und Anklagen. Um mich zu rechtfertigen, greife ich andere an. Vielleicht sogar meinen Herrn. Weil an dieser oder jener Stelle nicht so funktioniert, wie ich das eigentlich erwartet hätte. Jedenfalls erlebt der dritte Knecht, dass ihm das Anvertraute abgenommen wird. Im besten Falle geht es ihm so, wie das Paulus schildert im Brief an die Korinther, er selbst wird gerettet, doch so wie durchs Feuer. Im besten Fall. Die anderen Knechte jedenfalls sind entsetzt, wie sie das alles erleben. Die dabei stehenden, sind entsetzt, wenn sie das alles so erleben, was dieser dritte Knecht da im Gericht Jesu mitmacht. Ich will nochmal versuchen, dass die Kernaussagen für mich so als Kernaussagen herausgekommen sind, dieses Gleichnisses zu verdeutlichen. Jesus sagt, ich werde eure Erwartungen nicht erfüllen. Ich werde nicht alle eure Erwartungen erfüllen. Hier speziell die Erwartung, dass ich mein Reich aufrichte, aber er wird auch nicht alle unsere Erwartungen erfüllen. Er sagt denen hier damals, ich werde in ein fernes Land ziehen, doch ich werde wiederkommen. Das sagt er links auch. Ich komme wieder. Und er sagt, ich werde in einer ganz anderen Würde wiederkommen, als ich gegangen bin. Er lebt mich jetzt hier als Mensch, aber nicht, wieder auch nicht. Und die Menschen merken gar nicht, wer ich bin, dass ich der Sohn Gottes bin. Aber wenn ich wiederkomme, dann komme ich als gekrönter König, als der König der Könige und Herr aller Herren. Mal drittens soll ich, während ich weg bin, da werden meine Feinde sich offenbaren und da wird sich die Treue meiner Knechte erweisen. Beide leben und wirken gleichzeitig parallel. Er macht deutlich, viertens, wenn ich wiederkomme, werde ich meine Feinde und meine Knechte richten. Meine Knechte empfangen Lohn, meine Feinde werden vernichtet. Auch das ist eine Erwartung, da haben viele Menschen eine völlig andere Erwartung an ihn, an den Herrn, an den König. Dann fünftens verdeutlicht Jesus, es macht mir Freude zu belohnen. Das ist toll. Und dabei belohnt Jesus auch mehr, als die Dabeistehenden eigentlich erwarten. Der kriegt schon so viel und kommt noch was oben drauf. Und schließlich, Jesus sieht und will die Treue im Geringsten. Also das, was uns beeindruckt, das ist nicht sicher, dass Jesus das auch so beeindruckt, wie wir beeindruckt sind. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus von sportlichen Leistungen besonders beeindruckt ist. Wenn es Sportler gibt, die ihm vertrauen, und das freut ihn. Und wenn die das dann auch noch den Mut haben, das zu bezeugen, okay. Und als Fußballer darf man das ja heutzutage gar nicht mehr. Die FIFA erlaubt es ja nicht, dass man zu Jesus steht, als erfolgreicher Fußballer. Auf dem Platz zu Jesus steht. Und auch ihr wisst, diese, in den USA, da gab es mal so zuletzt so einen Footballspieler, der auch immer das deutlich zum Ausdruck gebracht hat, dass er Jesus vertraut und all seinen Erfolg zur Ehre Jesus geschieht. Und da haben sich viele Leute dran gestoßen, an diesem Beten nach jedem Spiel. Also das sind nicht die Dinge, die Jesus beeindrucken, die uns beeindrucken und die in der Zeitung stehen und in der Presse stehen. Und die durch die Medien gehen. Sondern Jesus sieht und will die Treue im Geringsten. Er sieht die persönliche Hingabe an ihn. Das individuelle persönliche Vertrauen. Von daher gesehen ist Hiob vielleicht einer der beeindruckendsten Knechte Gottes hier gewesen. Ja, von dem das wirklich so geschildert wird, dass er sagen kann, der hat gegeben, der hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Das ist das, was Jesus, was Gott beeindruckt. Das feste Vertrauen zu ihm, egal wie schwierig und wie notvoll die Umstände sind. Und es ist doch auch völlig klar, dass unser Herr von der Hingabe und der Treue der verfolgten Geschwister mehr beeindruckt ist, als von uns, die wir hier in Freiheit leben, das Recht haben, ihn zu bezeugen. Und trotzdem, unser Herz jagt uns jedes Mal in die Hose, wenn wir da wirklich an dieser Stelle gefordert sind. Jesus sieht und will die Treue im Geringsten. Dazu macht er Mut. Und letzten Endes bleibt natürlich, dass auch uns der Auftrag gilt, handelt mit dem, was ich anvertraut habe, handelt mit dem, bis ich wiederkomme. Er achtet darauf, er freut sich daran und er gibt auch die Kraft und die Möglichkeiten dazu.